Ich möchte mit euch einen Text lesen, der steht im Brief an die Kolosser, im ersten Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie ruhig auf, dann könnt ihr mitlesen. Kolosser Kapitel 1. Ich habe lange überlegt, ob ich von Anfang das Kapitel lese. Ich mache es nicht, weil mich das auch am Morgen überfordert. Aber es ist ein gutes Kapitel. Es steht so unwahrscheinlich viel drin und ich möchte an jedem Vers hängen bleiben. Es geht nur um drei Verse von Vers 21 bis Vers 23. Da schreibt der Paulus: Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Also wisst ihr schon alleine dieses Auch. Auch euch, setzt voraus, da sind noch mehr da. Aber auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Damit er euch heilig und untadlich und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Wer von euch musste in seinem Leben schon mal fliehen oder umziehen oder ist schon mal vertrieben worden an einem Platz, wo er nicht hin wollte? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wer von euch ist vertrieben worden, musste umziehen, wo er nicht hin wollte? Wer von euch hat das Land schon mal gewechselt von einer Stelle zu einer anderen und sagt, ich bin umgezogen, weil ich weiß, dass dort geht es mir besser? Ich auch. Bin von Friedensort zu meiner Frau gezogen. Ja. Warum erzähle ich euch das? Bei uns auf dem Parkplatz, ihr wisst ja, wo wir wohnen, ne? Bei uns auf dem Parkplatz, ja. Im September kommen die ersten 50 Flüchtlinge. Und wisst ihr was? Ich habe ja als Pastor, als Christ ein ganz offenes Herz, ne? Solange die ganz woanders wohnen. Jetzt kommen die direkt vor meiner Haustür, in Container. Und dann musste ich das erste Mal mich selber prüfen und fragen, was glaube ich denn wirklich? Und dann hat gestern Abend der Sozialarbeiter gesagt, die Leute, die kommen, die Hälfte von denen hat Abitur. Denke ich, ups. Ich dachte, die sind alle dumm. Die Hälfte hat Abitur und möchte weiter studieren. Und sagte die andere Hälfte, die kommen, weil ihnen die Häuser explodiert sind und weil sie nichts mehr haben. Und weil sie für den Schlepper nur für einen einzigen das Geld aufbringen konnten, haben sie gesagt, Vater, geh du zuerst und dann hol uns nach. Ich habe so gedacht, wenn wir unseren Heidegottesdienst im Sommer haben, vielleicht fällt uns bis dahin ein bisschen mehr noch ein. Vielleicht haben wir eine Idee, ihr, die ihr vertrieben worden seid, ihr wisst, wie das ist, wenn man nicht mehr dort zu Hause ist, wo man doch eigentlich zu Hause war. Ich will ja kein großes Flüchtlingsprojekt, überhaupt nicht. Ich dachte nur, vielleicht interessiert es euch und ihr habt Lust, da zu helfen. Wir werden heute über Begriffe nachdenken, die euch möglicherweise fremd sind. Wir werden heute über 2, 3, 4 Worte nachdenken, die ihr vielleicht noch nie bewusst bedacht habt. Mir war es zumindest eine Zeit lang so nicht bewusst, welche Begriffe zum Beispiel hier in diesem Text vorkommen. Aber zuvor habe ich ein paar ganz einfache Fragen an euch. Erste Frage, seid ihr fit, seid ihr munter, könnt ihr antworten? Erste Frage, Vergebung, was passiert da eurer Meinung nach eigentlich? Vergebung, was passiert, wenn wir das Wort benutzen, Vergebung? Du sagst, das ist nichts Einfaches, sondern da geht bei mir ganz viel los. Ne? Ich muss mein Ich ein Stück zurücknehmen, wenn ich vergebe. Ne? Wenn wir das Wort Vergebung benutzen, gibt es immer irgendwie sowas wie Schuld. Bei mir oder beim anderen. Oh ja, Vergebung ist irgendwie auch was Neues. Da bleibe ich nicht bei der Schuld hocken. Da passiert was, wo was Neues anfängt. Ja, Vergebung. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ja, das wäre Vergebung. Was passiert bei Vergebung? Ich habe gedacht, bei Vergebung, ich habe mir die Frage ja auch gestellt, ne? Ich stelle euch keine Frage, die ich selber versuche zu beantworten. Bei Vergebung muss ich immer an so eine riesige Kiste denken, so einen Karton, ja? Voller Kram, der sich angesammelt hat. Manchmal empfinde ich das nämlich so. Und dann kann ich das anderen ja hinterhertragen, wochenlang, monatelang, jahrelang kann ich so ein Schuldpaket anderen hinterhertragen. Das ist manchmal lästig, das nervt, ja? Aber wenn man nicht weiß, wohin damit... Man müsste es weggeben können, vergeben können. Und Vergebung heißt nichts anderes, als ich nehme diese Kiste mit Schuld, ob das meine ist oder die von anderen, und ich stelle die einfach an das Kreuz und lasse die da stehen und bin nicht mehr gewillt, irgendjemand diese Kiste hinterher zu tragen, nicht mir und auch nicht anderen. Das ist Vergebung. War das verständlich? Okay, ich habe noch eine Frage. Ostern. Manche haben Vorlauf, aber diese Frage fand ich so wichtig zu Ostern. Welche Fakten hat Jesus mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung zu Ostern geschaffen? Welche Fakten? Was ist seitdem Fakt? Hoffnung? Weil? Worauf? Worauf hoffst du denn? Auf ewiges Leben. Und warum hoffst du auf ewiges Leben? Weil es versprochen ist. Weil mir vergeben ist. Weil die Bibel sagt, Jesus hat mit seinem Sterben und seinem Auferstehen den Tod besiegt. Darum können wir auf ewiges Leben hoffen. Der ist ausgeschalten. Zack. Der muss erst wieder eingeschalten werden bei manchen. Ja, aber eigentlich ist er ausgeschalten. Welche Fakten hat Jesus noch geschaffen? Also, Vergebung hat er geschaffen. Das ist ein Fakt, oder? Der ist für uns gestorben. Er ist wieder auferstanden, heißt, wir haben ewiges Leben. Der Tod ist besiegt. Gibt es noch ein Faktum? Er hat uns gerettet. Genau, das hat er nämlich gemacht, weil er will, dass wir leben. Er hat uns gerettet. Es geht um uns dabei, nicht um ihn. Der braucht den Tod gar nicht. Hat er übrigens vorher im Gebet auch deutlich zu seinem Vater gesagt. Ja? Also du kannst alles machen, du bist allmächtig. Vielleicht kannst du es an mir vorübergehen lassen. Ja, ja. Der hat die Tür aufgeschlossen, der hat das Tor aufgemacht, der hat die Brücke gesetzt, wie immer wir das nehmen wollen. Der hat uns einen Weg geschaffen, dass wir direkt zu Gott können. Ja. Okay, gut, richtig beantwortet. Ich habe noch eine Frage, könnt ihr noch? Erlösung. Welche Bedeutung hat Erlösung für dein Leben? Wie beeinflusst Erlösung, Errettung, Ostern, wie beeinflusst das dein Leben? Also das löst ein Glücksgefühl in dir aus. Ja? Und Glück hat immer was damit zu tun, dass wir frei von Druck sind. Da ist kein innerer Druck mehr da. Okay, ich bin immer noch bei der Frage, welche Bedeutung hat Erlösung für dein Leben? Glück. Noch mehr? Ja, da macht sich Friede breit. Na klar. Wie viel Spirituelles gibt es, wo von diesen Ketten die Rede ist? Und der hat mich frei gemacht von diesen Ketten der Sünde. Ich bin frei. Das sind leichte Sätze, aber was bewirkt das denn in eurem Leben, diese Freiheit, die Erlösung, das Glück, der Friede? Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wer weiß, was Erlösung ist, der lebt sie doch, oder? Das ist die einzige Bedeutung für unser Leben, die ich sehe. Also die Psychologen sagen darauf folgende Antwort. Die sagen, wenn jemand diesen Karton nicht loslassen kann, dann hat das zum Beispiel das Motiv der Angst. Wenn ich den loslasse, komme ich ja aus dem Gleichgewicht. Man hat sich nämlich manchmal auch gewöhnt an so einen Karton. Ja? Der gibt einem Stabilität. Und wenn ich den loslasse, muss ich mich neu finden. Und da haben manche Leute Angst. Das hat mit dem eigenen Ich zu tun. Das hat mit Hilflosigkeit zu tun. Ja, genau. Also, das ist eine wichtige Frage. Ich versuche die Frage von der anderen Seite heute anzugehen. Und zwar, pass auf, die Woche habe ich einen Artikel gelesen, da ging es um 30-Jährige, die bindungsunfähig sind, also sie heiraten ewig nicht. Ja? Und da hat sich einer von denen Gedanken gemacht, warum nicht? Und dann hat er einen ganz interessanten Begriff benutzt. Der hat nämlich davon gesprochen, sagt, wenn ich dann mal so eine Freundin habe, dann denke ich immer, vielleicht gibt es noch eine bessere. Und er hat den Begriff Selbstoptimierung benutzt. Er sagt, wir sind so eine Generation, die hat so dieses Bedürfnis, einfach das Beste aus sich rauszuholen, sich noch besser aufzustellen, noch ein bisschen besser aufzustellen, noch ein bisschen besser. Und wisst ihr was? Als ich das gelesen habe, habe ich an das Modell der Heiligung gedacht. Da habe ich gedacht, ey, genauso bin ich da großgezogen worden in meiner Gemeinde. Da wurde doch gesagt, es wird Jesus immer ähnlicher werden. Wir müssen uns selber optimieren. Es muss immer besser werden. Wir müssen uns immer besser aufstellen. Kennt ihr das? Was für ein Druck, dachte ich. Da kommst du ja nie zum Heiraten. Da bist du nie fertig. Genau, warum strenge ich mich überhaupt an? Ne? Selbstoptimierung. Ich habe das hier euch nochmal hin. Ne? Wir haben den Text gelesen, Vers 22, der steht in der Mitte. Da schreibt der Paulus, hat er uns nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und makellos und unbestrafbar vor sein Angesicht stellt. Die erste Frage, wenn ich heute in die Predigt reingehe, die neben den Anfangsfragen jetzt Sinn macht, ist die, wer ist das Subjekt in diesem Text? Wer ist der Macher in diesem Text? Wer ist der, der was tut in diesem Text? Gott und Jesus. Gott macht in Jesus was mit uns. Stimmt das? Ich habe es euch extra ganz dick und fett schwarz gemacht, damit wir gar nicht vorbeigucken können. Wir lesen nur einen so einen kleinen Vers bei Paulus und stellen fest, Gott ist total am Arbeiten für uns. Er durch Jesus. Und dann frage ich als nächstes, was macht Gott bei uns? Und da benutzt Paulus drei Worte in diesem Vers. Das erste Wort, was er benutzt, ist das Wort heilig. Ach du liebe Güte, heilig. Heilig bedeutet nichts anderes, als dass mir etwas besonders ist. Oder dass ich mich jemandem weihe. Also meine Ehefrau, die ist mir heilig. Bedeutet, die ist für mich unter allen anderen 3 Milliarden Frauen was Besonderes. Ja. Meine Mutter auch. Auch meine Schwestern haben eine Sonderstellung. Da können die nichts dafür, ich auch nicht, sondern einfach nur, weil wir Geschwister sind. Und die Leute in meiner Gemeinde, die haben für mich auch eine Sonderstellung, weil es auch meine Geschwister sind. Und dann kommen die Leute an der Bushaltestelle draußen, die ich noch nicht kenne, aber die, weil die in Lüneburg hier sind. Heilig. Gott macht uns heilig. Dieses Wort, was der Paulus hier benutzt, die Grammatik und wie er es benutzt, sagt, dass Gott etwas bei uns tut. Auf dem Weg der Heiligung sein bedeutet also nicht, sich selber optimieren und immer besser werden. Da sitzt Gott nämlich auf seinem Sofa und lacht nur. Als wenn wir durch Brille putzen ein bisschen besser werden. Als wenn wir ein bisschen besser werden, nur weil wir einmal um Vergebung bitten oder vergeben haben. Wird da unser Leben wirklich besser? Fangen wir da an zu glänzen? Also wenn ich den Paulus frage, Paulus, was muss ich tun, damit ich vor Gott zum Glänzen komme? Da haut sich der Paulus auf die Schenkel und sagt, hör doch mal hin, du musst erstmal überhaupt nichts tun und zweitens auch nicht und drittens auch nicht. Gott will an dir was tun. Gott will dich zum Glänzen bringen. Der will, dass du heilig bist. Der macht, dass du heilig bist, dass du geweiht bist und zu ihm gehörst. Und dann gibt es dieses zweite Wort, das heißt Amomos. Untadelig. Das heißt eigentlich makellos, zum Beispiel bei Opfern oder Konsumartikeln. Oder ihr kennt vielleicht den Spruch, das ist eine makellose Braut. Wie stellen wir uns die vor, eine makellose Braut? Na, die sieht wirklich fein aus, oder? Habt ihr schon mal eine Braut gesehen? Findet ihr Bräute langweilig? Eine Braut, die makellos ist, da ist kein Problem mehr. Ich habe euch mal von der Braut in Leipzig erzählt, war mal auf einer Hochzeit, ich hatte die Trauung, hinterher sollte es Kaffee trinken geben. Leipzig, ne, wirkte Kuchen und alles war da, alle sitzen da und den ersten Kaffee kriegt die Braut und der Deckel ist nicht fest an der Kanne und dann haben wir eine Dreiviertelstunde gewartet, bis sie wieder sauber war. Ganze Kaffee über die Braut drüber. Die war nicht mehr makellos, die sah übel aus, obwohl sie hübsch war, keine Frage. Aber makellos, ohne Fehler. Was steht hier? Er hat uns nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er uns makellos vor Gott stellt. Was bedeutet das? Eigentlich haben wir genug Flecke an uns, eigentlich sind wir nicht makellos, er muss was tun durch seinen Tod, aber vor Gott stehen wir makellos da, obwohl wir es nicht sind. Das ist ein ganz komischer, aber schöner Satz. Eigentlich sind wir total befleckt, haben überall eine, wir sehen gar nicht ordentlich aus, wir glänzen überhaupt nicht, aber Jesus macht da was, dass wir vor Gott so dastehen, als ob wir makellos sind. Jetzt geht das noch weiter, der Paulus kriegt nicht genug davon, er hat das zweite Wort noch benutzt, anenkletos, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, dass man jemanden nicht herausrufen kann aus einer Gruppe, aus einem Raum. Mein erster Tag in der Berufsschule, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, das sollten wir so eine vormilitärische Ausbildung machen den ganzen Tag. Und wir sollten schießen gehen und ich war ja bekennender Christ, ich war ja wirklich entschlossen bis zum Letzten. Ich bin einfach weggegangen vom Schießgelände, ich bin nach Hause gefahren. Ein Tag später, früh Appell, großer Appell, keiner wusste, was losgeht. Wir stehen also im Klassenverband auf dem Appellplatz und plötzlich ruft der Schuldirektor meinen Namen. Muss ich vor die ganze Mannschaft? Und dann hat er gesagt, Röder, wo waren Sie denn gestern bei den Schießübungen? Ich sage, ich bin nach Hause gegangen. Alle Schüler lachen. Mir wurde ganz mulmig. Sagte der Direktor, hiermit erteile ich Ihnen einen Verweis im Namen der Schule und des Staates der DDR und so weiter. Da habe ich einen Verweis gekriegt. Ja, ich durfte an der Schule bleiben, erst beim dritten Verweis flog man von der Schule. Wir sind dann nach dem Appell ins Klassenzimmer gegangen und dann war die Frage, wer wird Klassensprecher, haben Sie mich zum Klassensprecher gewählt. Das war ein komischer Tag. Ja. Nicht herausrufbar, wisst ihr, was das bedeutet? Da ist egal, was du am Tag vorher gemacht hast. Wer nicht herausrufbar ist, der ist immun, wie Politiker. Kennt ihr das? Politiker sind ja immun. Die können ja machen, was sie wollen. Bei denen muss man erst die Immunität aufheben, um sie vor Gericht bringen zu können. Das ist total verrückt. Ja? Die dürfen für die Zeit ihrer Wahlperiode im Grunde tun und lassen, was sie wollen. Werden erst hinterher belangt. Und so ein Wort benutzt der Paulus hier. Er benutzt ein Wort, das damals im Griechischen gemeint hat, dass jemand nicht anklagbar ist, dass er nicht belangt werden kann, dass er vorwurfsfrei ist, wörtlich, dass er unbestrafbar ist. Ihr Lieben, ich möchte gerne, dass ihr da vorne diese zwei Worte verinnerlicht. Der Paulus sagt, dass durch den Tod Jesu sind wir was Besonderes, wir fangen an zu glänzen. Wir sind makellos und wir sind unbestrafbar. Das ist das Neue Testament. Ich fürchte, dass wir nicht verstanden haben, was das bedeutet. Wieso benutzt der Paulus dieses komische Wort unbestrafbar? Das stimmt doch gar nicht. Wir müssen doch alle ins Gericht, oder? Kennt ihr euer Neues Testament? Müssen wir ins Gericht? Müsst ihr für jedes Wort, das ihr gesprochen habt, euch verantworten? Müsst ihr das? Sicher? Paulus sagt was anderes. Paulus sagt, im Himmel ist niemand, der uns herausruft. Im Himmel ist niemand, der Bock hat, uns zu bestrafen. Im Himmel ist niemand, der uns anklagen wird. Wer ist der Ankläger? Der Satan. Und der hat im Himmel nichts zu suchen. Der ist besiegt. Johannes 3, Vers 16. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet, sondern der hat das ewige Leben. Welchen Fakt hat Jesus mit Ostern, mit seinem Sterben und seinem Auferstehen geschaffen? Was glaubt ihr wirklich? Glaubt ihr immer noch diese Selbstoptimierung? Oder glaubt ihr, dass Gott euch durch Jesus Christus optimal bereitet? Ich habe mich dann als nächstes gefragt, gibt es bei uns Menschen vielleicht so ein Bild dafür, wo wir unsere Fehler nicht sehen. Und ich habe gedacht, es gibt so zwei Momente, wo wir die Fehler nicht sehen vom anderen. Das eine ist, wenn wir verliebt sind. Wisst ihr noch, wie das war? Wart ihr mal verliebt? Kennt ihr das? Nee, ne? Wer von euch kennt das, verliebt sein? Wenn wir verliebt sind, dann sagen die Psychologen, kennen wir nur das Wir. Oh Mama, die ist wunderschön. Mama sagt aber, die glaubt nicht an Gott. Oh Mama, das wird noch. Lass mal, aber guck mal, die ist wunderschön. Aber die ist noch Schweinefleisch. Oh Mama, nein, sie ist Vegetarierin. Wenn wir verliebt sind, dann ist so viel Nähe. Da sprechen wir von rosaroter Brille, da sprechen wir vom siebten Himmel. Da merken wir doch nichts. Stimmt das? Stimmt das? Warum ist das so? Na, weil wir verliebt sind. Wenn Gott also uns als makellos sieht, als unbestrafbar sieht, dann sagt das etwas darüber aus, über Gottes Motive. Der liebt uns, er ist total verliebt in uns. Der Teufel kommt von der Seite und sagt, ja, aber Gott kann sich sehen, du weißt ja nicht, was die da gemacht haben das ganze Leben lang. Ja? Gott sagt, nee, es ist einfach klasse, guck doch mal. Ja, aber die haben auch Fleisch gegessen. Ach, das ist doch nicht schlimm. Guck mal, die sind so süß, die muss man lieben. Es gibt noch eine zweite Ebene, wo das so ist. Wer von euch hat schon mal ein neugeborenes Baby gesehen? Ganz ehrlich, sind die hübsch? Solange das Fremde sind? Nee. Aber mein eigenen sagt nichts gegen meine eigenen. Ich habe die schönsten Babys der Welt. Ich will damit sagen, es gibt einen Moment, wenn wir verliebt sind, da sehen wir nicht die Flecken und Runzeln und Falten. Da sehen wir einfach nur dieses Wesen und wir lieben es. Stimmt das? Ich frage so ein Stück nach der Bedeutung. Welche Bedeutung hat dieser Vers eigentlich? Stimmt es, dass dieser Vers etwas aussagt über die Art, wie Gott uns liebt? Der sieht uns und liebt uns. Der sagt nicht, aber erst musst du noch, ne? Erst musst du noch rein werden, dann darfst du bei mir am Tisch sitzen. Der sagt, es ist gut, dass du da bist. Ich wollte schon immer mal die Füße waschen. Es ist gut, dass du da bist, denn ich habe dich gewollt und geschaffen. Es ist einfach Hammer, wer du bist. Und wir sagen, Gott, du kennst uns nicht. Und Gott sagt, ich kenne dich sehr wohl. Ich kenne dein Innerstes. Ich kenne jedes Molekül. Ich weiß jede Bakterie und den Namen dazu, aber du nicht. Aber ich kenne dich besser, als du dich selber kennst. Und ich liebe dich. Na gut, wir können die Frage auch rumdrehen. Dann heißt die so viel wie, wann sagen wir, ich liebe dich, wie du bist? Wann sagen wir den Satz, ich liebe dich, wie du bist? Den Satz sagen wir nur dann, wenn wir den anderen wirklich kennen. Wenn wir vorher sagen, ist er zu gewagt. Gott kennt uns durch und durch und jetzt liebt er uns, wie wir sind. Und zwar, obwohl er unsere Makel kennt, aber er liebt uns. Also, meine Frage an euch ist die, habt ihr euch selber lieb? Liebt ihr euch mit eurer Schuld, mit eurer Krankheit? Liebt ihr euch selbst? Wollt ihr besser sein als Gott und euch selber richten? Wenn Gott uns lieb hat, wie wir sind, weil er alles geklärt hat, dann dürfen wir uns selber doch auch lieben, oder nicht? Wollen wir besser sein als Gott und sagen, nee, Gott, ich bin noch nicht optimal, ich muss noch besser werden. Wollen wir besser sein als Gott? Und wir hier in der Gemeinde, soll ich sagen, wir können nur Geschwister sein, wenn du noch ein bisschen besser wirst. Oder du, wirst du zu mir sagen, oft, du musst mehr knien, deine Hosen sind noch gebügelt. Ja? Also, wir haben doch manchmal so die Idee untereinander, dass wir sagen, der andere, der muss noch ein bisschen besser werden. Dann wollen wir besser sein als Gott. Gott hat uns einfach lieb, jeden von uns. Und er hat nicht so eine Liste, wo er sagt, das muss aber noch und das muss noch und das, wie so bei unseren gebrauchten Autos. Mich fasziniert dieser Vers so tief. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sollten lieber die Stimmen in uns abschalten, die uns permanent diesen Druck machen zur Selbstoptimierung, zu dieser falschen Verständnis von Heiligung. Ich wünschte, wir würden die Stimme Gottes einschalten, der uns einfach sagt, ich habe dich lieb. Gib mir die Kiste ab und ich kümmere mich darum. Okay, was bedeutet mir dieser Vers? Dieser Vers bedeutet mir einfach nur die Befreiung von Leistungserfolgen, von inneren Krämen. Wisst ihr, was ich manchmal denke? Wir glauben, wenn wir das Gesetz richtig halten, dass wir Gott gefallen und wir verwechseln die Badehose mit dem Rettungsboot. Gott möchte, dass wir das Gesetz halten, um unser Willen. Gott braucht den Sabbat nicht, der ist für uns da. Niemand kann Gott beklauen und bestehlen. Gott gehört eh alles. Ob das bei mir liegt oder bei Lydia, ist völlig wurscht. Wir brauchen das Gesetz für uns. Aber es macht uns vor Gott doch nicht angenehm. Der liebt uns da eh schon volle Pulle. Mehr geht doch überhaupt nicht. Der findet uns glanzvoll. Wenn Gott uns durch Jesus anguckt, dann ist er hin und weg. Was bleibt also für uns zu tun? Und da sagt Paulus im nächsten Vers, wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das euch gepredigt ist. Ich habe es hingeschrieben. Bleiben, gründen, unverrückbar im Glauben, in der Hoffnung, im Evangelium. Das sollen wir machen. Alles andere ist Hobby. Paulus kann so weit gehen und sagen, mir ist alles erlaubt. Ich will nicht mehr alles. Ich wollte noch nie alles. Aber nach dem, was Jesus bei mir macht, ist mir eigentlich alles erlaubt. Aber ich habe mir ein gutes Hobby gesucht. Ich will Gott ähnlicher werden. Das ist gut. Aber kein Druck, Leute. Braucht man nicht. Bringt uns nicht voran. Sondern bleibt darin, dass Jesus sagt, Gott ist so verliebt in euch. Lasst das nie mehr aus dem Blick. Wurzelt. Gründet. Also macht euer Fundament eures Lebens in diese Liebe Gottes hinein, die euch als unbestrafbar hinstellt. Ihr könnt nichts optimieren in eurem Leben. Also nicht vor Gott. Vor Gott sind wir optimal durch Jesus Christus. Und weicht nicht und niemals von dieser Hoffnung des Evangeliums. Lasst euch in die Liebe Gottes fallen, baut auf den festen Grund Jesus, lehnt jede Anklage ab. Also dann war der Adam Und die Eva, die hatten die Frucht gegessen und was haben sie dann gemacht? Sie haben sich versteckt. Könnt ihr euch erinnern? Und zwar, als sie hörten, dass Gott durch den Garten ging, haben sie sich versteckt. Also hat Gott gerufen, Adam, wo bist du? Hat Gott das nicht gewusst, wo der Adam ist? Na klar, Gott weiß alle Dinge, der hat sehr wohl gewusst, wo der Adam ist. Was wollte er denn? Er wollte, dass der Adam diese Frage nie wieder aus seinem Kopf verliert, dass Gott uns nämlich sucht. Adam, wo bist du? Warum sollen wir diese Frage nie aus dem Kopf verlieren? Adam sagt, hier bin ich hinterm Busch, warum hast du dich hinterm Busch versteckt? Ich bin nackt. Was sagt Gott? Zweite Frage, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das ist auch eine komische Frage, ne? Wer hat dir gesagt, dass du nicht vollkommen genug seist, um Gott zu gefallen? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Diese Frage ist so spannend. Da steckt nämlich gar kein Vorwurf drin, sondern da steckt dieser Gedanke dahinter, niemand, mein lieber Adam, niemand hat dir zu sagen, wie du zu sein hast oder was falsch an dir sei, außer ich, denn ich bin Gott. Und solange ich dir nicht sage, dass du hässlich und nackt bist, bist du es nicht. Ich finde die zweite Frage genauso spannend. Weil uns Gott unbestrafbar und makellos und heilig hinstellt, darum halten wir Abendmahl. Absolut optimiert, geliebt wie wir sind, da hinein vergrabt euch. Bei Gott sind wir durch Jesus heilig, makellos und unbestrafbar. Amen.